ARD. Wer redet, schießt nicht, so lautet eine gängige Redewendung. Auf Russland scheint die nicht zuzutreffen, denn Russland setzt seinen massiven Terror aus der Luft auf Zivilbevölkerung und Energieversorgung mitten im brutalen Winter in der Ukraine fort, wie aktuell Angriffe auf die Großstädte in Kiew und Charkiw zeigen, die ukrainische Seite als, Zitat, versuchten winterlichen Völkermord bezeichnet. Das alles trotz anberaumter Gespräche beider Seiten in Abu Dhabi, wo ja über ein mögliches Kriegsende geredet werden soll. Solcherlei Verhandlungen soll es demnächst auch geben zwischen den USA und dem Iran über das iranische Atomprogramm. Ob aber wirklich geredet wird, ohne dass man aufeinander schießt, wird sich noch erweisen müssen, denn die Trump-Regierung hat eine große Drohkulisse in der Region auffahren lassen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Kai Küstner.
Und ich bin Rebecca Barth und melde mich heute aus Kiew. Heute ist Dienstag, der 3. Februar und wir zeichnen diesen Podcast auf um 10 Uhr.
Ich bin sehr froh, Rebecca, dass du mir gerade heute zur Seite stehst und dich direkt aus Kiew meldest. Denn es gab ja in den letzten Tagen sehr viele Unklar- und Ungereimtheiten, dieses angebliche Putin-Versprechen betreffend, eine Woche lang die Energieinfrastruktur der Ukraine zu verschonen. Darüber reden wir gleich, auch über die aktuellen Angriffe. Lass mich vorher noch ankündigen, dass wir in unserem Schwerpunkt heute mit einer wirklichen Expertin reden können, was Chancen von Diplomatie und Gesprächen angeht. Wir sprechen nämlich mit der ehemaligen Top-Diplomatin und ehemaligen Botschafterin in Washington, Emily Haber, sowohl über den Iran als auch über die Ukraine, vor allem aber auch über US-Präsident Donald Trump, den sie in ihrer Washington-Zeit sehr unmittelbar erlebt hat, dessen zweite Amtszeit sich aber von der ersten deutlich unterscheidet, wie Emily Haber sagt. In dieser zweiten Amtszeit nämlich sei alles auf Trump selbst zugeschnitten. Der Präsident sagt an, alle anderen sind bestrebt, das umzusetzen.
Er ist auch nicht umgeben von Experten oder Beratern, die die Wurzeln eines Konfliktes kennen. Auch da macht es die Dinge sehr viel schwieriger, wenn sie Einfluss nehmen wollen. Der Stil ist fast, ich finde, höfisch und sehr geprägt von einer Geschäftsabschlussmentalität, die durch den Präsidenten selber bestimmt wird.
Was auch die Europäer angesichts all dessen tun können, dazu gleich mehr. Vorher aber, Rebecca, blicken wir auf die aktuelle Lage in der Ukraine. Es gab in dieser Nacht zu diesem Dienstag einen erneuten massiven russischen Angriff auf die Hauptstadt, auf Kiew, wo du dich gerade befindest, auch auf die zweitgrößte Stadt des Landes, auf Charkiw. Erzähl uns, was genau ist da geschehen?
Das ist wieder ein massiver, kombinierter Angriff gewesen, nach aktuellen Informationen mit über 70 Raketen und 450 Drohnen. Insgesamt sollen 8 Regionen des Landes betroffen gewesen sein von diesen nächtlichen Angriffen. Und Ziel war nach Angaben von Energieminister Schmyhal offenbar wieder die Energieinfrastruktur, Wärme- und Heizkraftwerke. Aus Kiew hören wir von Bürgermeister Klitschko, dass in der ukrainischen Hauptstadt wieder mehr als 1000 Gebäude ohne Strom sind. Und auch der ukrainische Präsident hat sich an diesem Morgen schon geäußert. Er sagte, Russland nutzt den Frost, diese großen zweistelligen Minustemperaturen, offenbar für seinen Terror. Der Terror sei Russland offenbar wichtiger als die Diplomatie.
Jetzt hatte US-Präsident Donald Trump ja Ende vergangener Woche verkündet, er habe Russlands Machthaber Putin die Zusage abgerungen, eine Woche lang keine Energieinfrastruktur anzugreifen. Das hatte nach einiger Verwirrung der Kreml dann auch bestätigt, aber Ende vergangener Woche dann auch erklärt, das gelte eigentlich nur bis zum 1. Februar, also bis Sonntag und damit eben keine ganze Woche lang. Klär uns nochmal auf, was stimmte da jetzt eigentlich, was stimmte nicht und wie passen diese aktuellen Angriffe da jetzt ins Bild?
Ich glaube, dass die da sehr gut ins Bild passen. Ich glaube, dass wir es hier mit einem Paradebeispiel russischer Desinformation zu tun gehabt haben. Auch der ukrainische Präsident wusste zunächst nichts von einer angeblichen Feuerpause. Und es gab sie so auch nicht. nicht eine Woche, egal von welchem Zeitpunkt man rechnet. Und es ist, glaube ich, auch müßig und der falsche Ansatz zu überlegen, wer hat denn da nun recht, wer hat wo gelogen, ab wo muss man rechnen. Denn selbst wenn wir es hier eine Woche mit der Einstellung von Angriffen auf die Energieinfrastruktur gehabt hätten, was so nicht der Fall gewesen ist, aber selbst wenn, dann hat man das durchaus in der Vergangenheit schon einmal erlebt, aber nicht, weil Russland so gutmütig ist, sondern weil Russland in der Vergangenheit schlichtweg wieder Raketen und Drohnen für den nächsten massiven Angriff angesammelt hat. Und das ist eine Dynamik, die wir auch jetzt hier erleben. Immer wenn sich die Situation nach einem massiven Angriff halbwegs stabilisiert, dann folgt ein neuer großer Angriff. Das heißt, die Menschen hier haben mit dem, was heute Nacht passiert ist, gerechnet. Sie haben eben nicht damit gerechnet, dass so eine Feuerpause eingehalten wird. Und ich glaube, dass sowohl Donald Trump als auch der Kreml hier die Medien mit solchen Aussagen bewusst spielen, bewusst Verwirrung stiften, bewusst falsche Informationen verbreiten, um auch uns auf Trab zu halten, um Berichterstattung zu generieren, die sich aber dann nicht an Fakten orientiert, sondern an dem, was ein Trump oder ein Putin oder deren Sprecher eben so sagen. Und wir sind damit beschäftigt, herauszufinden, was nun wahr sein könnte, wie etwas gemeint sein könnte. Stattdessen könnten wir uns diesen Krieg, die Fakten hier vor Ort anschauen, die sind sehr, sehr offensichtlich. Russland führt weiter Krieg, Russland greift weiter auf dem Boden an, aus der Luft an, führt einen völkerrechtswidrigen Krieg unter Einsatz massiver Kriegsverbrechen, vor allem nun im Winter gegen die Zivilbevölkerung der Ukraine.
Du hast recht, die haben das ja beide so ein bisschen als barmherzige Samariter-Geste zu verkaufen versucht, was es ganz sicher nicht war. Jetzt hatte aber auch der ukrainische Präsident Selenskyj ja am Montagabend erklärt, es habe zum Beispiel an dem Montag keine Drohnenangriffe auf die Energieversorgung gegeben und hat noch hinzugefügt, man sehe da, wenn die USA motiviert seien, könnten sie auch etwas erreichen. Also war das dann nicht trotzdem zumindest, was so eine begrenzte Pause auf Angriffe auf die Energieinfrastruktur betrifft, war das dann nicht trotzdem in gewisser Weise auch im Ansatz ein positives Signal oder eher gar nicht?
Ich denke, Selenskyj handelt hier aus einer anderen Logik heraus. Er steht in einer anderen Position in dieser Dreiecksbeziehung. Er muss das sagen, denn ihm geht es natürlich darum, Donald Trump nicht komplett zu verlieren. Und Donald Trump muss man immer wieder darin bestätigen, dass er etwas Richtiges tut. Man redet ihm gut zu. Die Ukraine kann es sich nicht leisten, die USA komplett zu verlieren. Und natürlich hast du in dem Sinne recht, positives Signal. Es wäre durchaus möglich und positiv für die Ukraine, wenn es Selenskyj gelingen würde, die USA dazu zu bringen, mehr Druck auf Moskau auszuüben. Das heißt, er bestätigt Donald Trump sozusagen darin, wir haben jetzt einen Tag keine Angriffe erlebt und du, Donald, bist vielleicht dafür verantwortlich, weil du hast Wladimir Putin gut zugeredet. In der Hoffnung eventuell, das ist nun meine Spekulation, dass Trump erkennt, dass Russland sich nicht an Vereinbarungen hält. Das heißt, er ist vielleicht unzufrieden mit Putin. Auch das haben wir in der Vergangenheit schon einmal erlebt. Und setzt Russland dann stärker unter Druck. Das wiederum könnte positiv für die Ukraine sein. Und die USA haben noch Mittel, die sie nutzen könnten, um Druck auf Moskau auszuüben. Aber das ist alles Teil eines sehr komplizierten, verflechteten politischen Spiels, vor allem in der politischen Kommunikation, die wir eben auch als diese bezeichnen und einordnen müssen, die nicht unbedingt direkt massive Auswirkungen auf die Kriegsführung hier vor Ort haben.
Ein mögliches Druckmittel könnten natürlich deutlich schärfere Sanktionen noch sein. Jetzt haben die USA verkündet, man habe mit Indien zum Beispiel ein Handelsabkommen tatsächlich auf dem Tisch liegen oder das sei fertig verhandelt und demnach würde Indien demnächst auf russische Ölimporte verzichten. Wann das genau der Fall sein wird, müssen wir sehen. Aber wenn wir nochmal auf Russland schauen, dann, du hast es ja angedeutet, haben zwar die Angriffe auf die Energieinfrastruktur in den letzten Tagen etwas nachgelassen, aber die Zerstörung der Transportsysteme ging ja zum Beispiel weiter, beziehungsweise hat zugenommen. Es wurden vermehrt Bahntrassen angegriffen. Würdest du da schon sagen, ist das eine neue Art Trend oder kann man das jetzt noch nicht sagen?
Das kann durchaus ein neuer Trend sozusagen werden. Aber es ist in der Logik des Krieges, den wir hier erleben, für mich nicht überraschend. Denn es ist ein Abnutzungskrieg und vor allem seit geraumer Zeit ein Krieg um die Logistik. Wir haben es vor kurzem erlebt, dass ein Passagierzug, ein ziviler Zug, angegriffen wurde im Osten der Ukraine, in der Region Kharkiv, an der letzten Station in dieser Richtung. Denn die ukrainische Bahn hat schon vor mehreren Wochen ihre Reisen in den Donbass nach Kramatorsk und Slawiansk aus Sicherheitsgründen eingestellt. Nun ist dieser Zug, diese Verbindung dahin aber sehr, sehr wichtig, nicht nur für die Armee, sondern für die Menschen, die dort in der Region leben, für Angehörige von Soldaten, aber auch für Hilfsorganisationen, die ihr Personal beispielsweise in den Donbass bringen müssen oder in die Region. Und daran erkennt man eben, das alles wird viel, viel schwieriger. Die gesamte Logistik wird viel, viel schwieriger. Und nun sind eben vermehrt auch beispielsweise die Bahn von solchen Angriffen betroffen. Man muss ausweichen auf Straßen, auf wenige Straßen, qualitativ schlechte Straßen, die eh schon überlastet sind und diese Straßen, vor allem in Frontnähe, häufig auch schon gefährlich sind. Das heißt, dort werden Menschen mit Drohnen angegriffen. Wird nicht nur die Armee mit Drohnen angegriffen, sondern auch Zivilisten werden Opfer von solchen Drohnenangriffen. Also das ist für mich einfach im Kontext dieses Krieges um die Logistik zu betrachten und in dem Sinne ein logischer Schritt.
Bevor wir über die Verhandlungen Russland-Ukraine reden, lass uns noch einmal darauf schauen, wie die Menschen eigentlich mit dieser Lage umgehen. Gerade in der Hauptstadt Kiew, aber auch in Kharkiv. Das ist ja eine Lage, in der zweistellige Minusgrade derzeit herrschen. Wir haben schon länger ja darüber berichtet, wie schwierig das auch schon ohne russischen Terror aus der Luft wäre, angesichts dieser Temperatur in der Lage irgendwie Herr zu werden. Wie würdest du die Situation jetzt beschreiben, wo ja die Temperaturen nochmal gefallen sind?
Ja, das ist sehr, sehr schwierig. Zum einen erschweren diese großen Kälten, der massive Frost, die Reparaturarbeiten. Zum anderen ist es auch ein weiteres Mittel, die Menschen mürbe zu machen. Auch das ist Teil sozusagen der Abnutzungsstrategie. Wir erleben es, ich habe es eben schon gesagt, immer wieder, dass diese Angriffe in Wellen kommen. Also gerade wenn man denkt, die Situation habe sich stabilisiert, kommt der nächste Angriff meistens auf die gleichen Heiz- und Wärmekraftwerke. Die Menschen sind natürlich verzweifelt. Die Situation ist furchtbar schwierig. Es gibt einige Wohnungen, die sind praktisch nicht mehr bewohnbar. Auch wir in unserem Studio haben große Probleme, überhaupt dort zu arbeiten. Gestern beispielsweise hatten wir 11 Grad im Studio, weil bei uns auch die Heizung nicht geht. Das macht das Leben sehr, sehr schwierig und sehr, sehr unangenehm. Und gleichzeitig habe ich persönlich den Eindruck, dass die Menschen hier auch eine große Trotzreaktion zeigen. Und auch das ist etwas, was wir ja ganz häufig beobachten in der Ukraine. Wenn die Angriffe von außen so massiv sind, wenn die Lage so schwierig ist, dann führt das in der Regel nicht dazu, dass die Ukraine zusammenbricht, sondern genau zum Gegenteil. Die Menschen entwickeln eine unglaubliche Resilienz, einen Widerstand und finden trotz allem, selbst in dieser jetzigen Situation, sogar noch eine Prise Galgenhumor. Gleichzeitig muss man festhalten, die Situation ist wirklich schwierig. Und auch wenn wir davon sprechen, dass sie sich stabilisiert hat, dann ist sie sozusagen kontrolliert schwierig. Nicht, dass sie wirklich besser wird, lebenswerter wird, sondern kontrollierbarer.
Aber es wird immer schwieriger, das hast du schon angedeutet, mit dem Reparieren der immer wieder aufs Neue zerstörten Energieinfrastruktur hinterherzukommen.
Das sind ja Menschen, die das reparieren. Auch die sind begrenzt, muss man sagen. Jetzt haben die extrem viel zu tun, also die kommen einfach schlichtweg nicht hinterher. Die sind müde und die tun schon, muss man wirklich, glaube ich, sagen, in der aktuellen Situation Menschen Unmögliches, um diese Schäden wieder zu reparieren. Aber abgesehen davon hat man schlichtweg ein Problem mit Ersatzteilen. Man hat es hier sehr häufig mit älteren sowjetischen Anlagen zu tun. Man hat die in den vergangenen Jahren schon ausgeschlachtet für Ersatzteile. Man wird auch unterstützt aus dem Westen. Aber auch in Europa hat man die Ersatzteile, die hier benötigt werden, nicht immer zur Verfügung. Wir haben in Westeuropa ganz andere Anlagen. Wir können nicht einfach aus unserer Energieinfrastruktur Transformatoren, Ersatzteile, Umspanner oder nehmen und hier einbauen. weil wir es hier mit anderen Anlagen zu tun haben. Jetzt gehen die Energiefirmen teilweise schon hin und schauen nach meinen Informationen beispielsweise auf dem afrikanischen Kontinent in der Hoffnung, dass dort jemand alte Anlagen hat, die er gerade erneuern möchte und vielleicht Teile abzugeben hat. Aber es ist für die Energielieferanten hier eine wirklich, wirklich schwierige Situation. Man versucht teilweise hier vor Ort Ersatzteile zu bauen, aber dann ist man in dem gleichen Teufelskreis drin. Auch hier ist die Industrie ja betroffen von Stromabschaltungen. Auch hier ist die Industrie im Übrigen betroffen von der Mobilisierung. Es fehlen einfach Arbeiter, die werden in die Armee eingezogen. Also so merkt man über die Zeit, und deswegen sage ich einen Abnutzungskrieg auf allen Ebenen, dass der Druck in allen Bereichen der Wirtschaft, des Lebens immer, immer größer wird und die Situation überall immer schwieriger wird. Und irgendwann ist man eben an dem Punkt, da bröckelt es dann zusammen. Und das sehen wir auch jetzt hier in den Häusern. Man hat dann bei mir zum Beispiel in der Wohnung wochenlang keine Heizung, dann wird die dann repariert irgendwann und dann platzt uns hier im Haus ein Heizungsrohr. Die Wohnung meines Nachbarn ist komplett überflutet worden mit Wasser und praktisch zerstört. Es sind alte Gebäude, alte Rohre, die halten solche Ausnahmezustände auf Dauer nicht aus. Und man hat es mit ganz vielen Folgeschäden von diesen Angriffen zu tun, die wiederum die ganzen Reparaturtrupps auf Trab halten. Und deswegen ist die Situation eben aktuell so schwierig. Und sie wird auch schwierig bleiben, selbst wenn Russland sich dazu entscheidet, dankenswerterweise ein oder zwei Wochen mal nicht anzugreifen.
Und parallel zu all dem, was du so eindrücklich schilderst, soll ja nun weiter gesprochen werden zwischen Russland und der Ukraine. Wir haben uns schon oft, Rebecca, unterhalten über ukrainisch-russische Verhandlungen, über angebliche Friedenspläne. Ist aus deiner Sicht diesmal irgendetwas anders, wenn in Abu Dhabi geredet wird? Gibt es da in irgendeiner Form ein Fünkchen Hoffnung, dass man sich irgendwann einigt?
Aus meiner Sicht tatsächlich. Und ich bin ja relativ pessimistisch häufig hier. Aber
ich weiß.
Also ich glaube, zum einen ist es wichtig, das in den richtigen Kontext zu setzen. Wir haben es hier mit Trippelschrittchen zu tun. Aber nichtsdestotrotz, was wir hören aus der ukrainischen Delegation von ukrainischer Seite ist, dass man es dort nun mit anderen Verhandlern auf russischer Seite zu tun hat. Und das wird von der Ukraine sehr positiv gewertet. Zum einen ist es neu, dass alle drei, also USA, Russland, Ukraine, an einem Tisch sitzen und man nicht diese Verhandlungsdiplomatie wie in den Monaten zuvor hat, dass man sich hinterherreißt und wahrscheinlich Missverständnisse aus dem Weg räumen muss, sondern man sitzt zumindest am gleichen Ort. Wie häufig und wie lange dann tatsächlich zusammen an einem Tisch ist noch eine andere Frage. Aber man hat es auf russischer Seite mit hochrangigen Militärs- und Geheimdienstleuten zu tun. Was wir gehört haben, ist, dass dort eine ganz andere Gesprächsatmosphäre geherrscht habe bei den letzten Gesprächen, dass man sehr sachlich, sehr technisch geredet hat und auf ukrainischer Seite durchaus die Hoffnung da ist, dass man es da auf russischer Seite mit Menschen zu tun hat, die tatsächlich die Situation auch der russischen Armee hier in der Ukraine verstehen. Die offene Frage ist nun, inwieweit werden die von ihrer politischen Führung gehört? Denn die am Ende trifft die Entscheidungen und ist bisher nicht für rationale Entscheidungen im Kontext hier des Krieges gegen die Ukraine bekannt gewesen. Aber das ist durchaus eine Kombination, ein Kontext, der vielleicht Grund ist für ein kleines Fünkchen Hoffnung.
Wenn wir über Inhalte reden, dann heißt es ja immer, die Territorialfrage sei noch nicht geklärt. Also die Frage, ob die Ukraine den gesamten Donbass aufgeben muss oder nicht, also auch die Gebiete, die weiter zur Ukraine gehören. Ist das wirklich die einzig offene Frage oder gibt es da nicht noch viel mehr zu klären?
Es ist nicht die einzig offene Frage. Es ist die Frage, die nun offenbar ins Zentrum der Debatte gerückt ist. Und aus meiner Sicht, weil man in der Ukraine befürchtet, dass die USA ihre Zustimmung zu möglichen Sicherheitsgarantien von diesem Zugeständnis der Ukraine abhängig machen. Faktisch aber ist die Dynamik hier eine andere und deswegen warne ich auch immer davor, sich so auf die Gebietsabtretungen als zentrale Frage zu konzentrieren, denn aus ukrainischer Sicht fragt man sich, was würde es denn überhaupt bringen, wenn wir jetzt den Donbass abgeben, wenn es im Austausch dafür keinerlei Garantie gibt, dass dieser Krieg dann auch tatsächlich vorbei wäre. Und das ist eben aus der ukrainischen Sicht der Knackpunkt. Ich höre hier immer wieder mittlerweile von den Menschen, vor allem aus den ukrainischen Streitkräften, ein ganz großes Misstrauen und immer wieder diesen Satz, die einzige Sicherheitsgarantie ist eigentlich unser Militär. Und wenn wir uns in dem Kontext den Donbass anschauen, dann wäre es zum aktuellen Zeitpunkt aus militärischer Sicht, aber auch aus innenpolitischer Sicht praktisch Selbstmord, diese Teile abzugeben, wenn alles danach eben nicht geklärt ist. Wenn das keine Garantie dafür ist, dass der Krieg dann auch vorbei ist. Und Russland weiß um diese Dynamik und deswegen setzt es die Ukraine in dieser Frage so sehr unter Druck. Und die USA, wenn sie auch dieses Zugeständnis der Ukraine zur Vorbedingung sozusagen für ihre Zustimmung zu etwaigen Sicherheitsgarantien machen würden, dann würden sie Russland in dieser Frage helfen, ob bewusst oder unbewusst, das ist vermutlich eine andere Frage.
Jetzt hatte ja der ukrainische Präsident Zelensky unlängst mal gesagt, man sei sich mit den USA eigentlich einig über robuste Sicherheitsgarantien. Aber da ist halt noch keine Unterschrift drunter, die sich ja Kiew unbedingt wünscht. Und eine ganz andere Frage ist dann noch, wie verlässlich ist das, wenn Donald Trump gewisse Zusagen macht? Wie weit ist man da? Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten? Eine Unterschrift gibt es ja bislang noch nicht, soweit ich weiß.
Es gibt keine Unterschrift und mir sind zum aktuellen Zeitpunkt auch keine Details bekannt. Was uns vorliegt, sind Medienberichte, unter anderem von der Financial Times, wonach es angeblich Gespräche zwischen den Europäern, der Ukraine und den USA gegeben habe über eine koordinierte Reaktion im Falle einer Verletzung eines zukünftigen Waffenstillstands. Die Financial Times beruft sich da auf anonyme Quellen und demnach soll man gesprochen haben über eine abgestufte Reaktion als Reaktion eben auf einen russischen Bruch einer möglichen zukünftigen Waffenruhe. Und dem Bericht zufolge soll eine erste Reaktion innerhalb von 24 Stunden nach so einem Verstoß kommen und zunächst einmal eine diplomatische Warnung beinhalten, sowie eine Reaktion der ukrainischen Armee. Wenn sich das Verhalten nicht ändert, sozusagen auf russischer Seite, soll ein zweiter Schritt folgen unter Beteiligung von Kräften auch der sogenannten Koalition der Willigen. Und sollte sich dann Russlands Angriff trotzdem weiter ausdehnen, solle so den Berichten zufolge innerhalb von 72 Stunden eine koordinierte militärische Reaktion auch unter Beteiligung des US-Militärs erfolgen. Aus meiner Sicht ist es sehr vage gehalten, Beteiligung der Koalition der Willigen, auch eine Beteiligung des US-Militärs, kann sehr viel bedeuten. 72 Stunden, je nachdem, mit was bei einem Bruch einer möglichen Waffenruhe man es da zu tun hat, ist eine sehr lange Zeit. Aber auf der anderen Seite sind es Medienberichte, die sich auf einige anonyme Quellen stützen. Wir wissen zum aktuellen Zeitpunkt nicht, was dort hinter verschlossenen Türen verhandelt wird und inwieweit da tatsächlich Dokumente unterschriftsreif, so wie Präsident Zelensky es gesagt hat, vorliegen.
Und es ist ja auch deshalb noch vieles offen, weil Russland ja weiterhin sagt, europäische Truppen zum Beispiel im Nachbarland Ukraine seien für sie ein legitimes Angriffsziel. Also noch vieles da ungeklärt. Rebecca, lass uns zum Schluss noch ganz kurz auf die militärische Lage an den Frontlinien schauen. Du hattest schon gesagt, der Donbass auch deshalb wichtig, weil da ja die ukrainischen Verteidigungslinien, die befestigten Verteidigungslinien verlaufen. Und wenn man die aufgibt, dann versetzt man Russland womöglich in die Lage, weitere Gebiete der Ukraine zu erobern. Wie ist die militärische Lage im Moment in diesen entscheidenden Gebieten?
Ja, auch da sagt man so schön, kontrolliert schlecht oder kontrolliert schwierig. Russland macht weiter Druck, aber der Ukraine ist es gelungen, sozusagen große Durchbrüche, wie wir es zuletzt im Spätsommer beispielsweise beobachten konnten, zu verhindern. Aber die Situation ist sehr, sehr schwierig für die ukrainischen Verteidigungskräfte. Gleichzeitig gibt es zunehmend Berichte aus dem ukrainischen Militär, dass die Abnutzungsrate auf der russischer Seite aktuell sehr hoch sein soll. Ich kann es zum aktuellen Zeitpunkt selber noch nicht einschätzen, aber ich höre, dass aus mehreren Quellen die berichten, dass die russischen Soldaten zum aktuellen Zeitpunkt sehr, sehr hohe Verluste haben sollen. Gleichzeitig merken wir eine starke Weiterentwicklung auf russischer Seite im Bereich des Drohnenkrieges. Ich habe es eben schon mal kurz angesprochen. Immer größere Reichweiten, die da erzielt werden. Immer mehr Druck auf die ukrainische Versorgung, auf die ukrainische Logistik. Gleichzeitig ist aus meiner Sicht kein großes Zusammenbrechen der Front zu erwarten in den nächsten Monaten. Einige Menschen, mit denen ich spreche, erwarten vielleicht auch noch mal den Versuch eines mechanisierten Angriffs russischer Streitkräfte an der einen oder anderen Stelle der Front. Aber im Großen und Ganzen ist die Situation stabil schwierig.
Vielen Dank, Rebecca, für diesen ausführlichen Überblick. Und damit sind wir bei unserem heutigen Schwerpunkt. Über die Ukraine, über den Iran, aber vor allem über Donald Trump kann ich nun reden mit Emily Haber. Sie hat eine lange Laufbahn als deutsche Top-Diplomatin hinter sich. Die Krönung ihrer Karriere, das kann man wohl so sagen, war der Botschafterin-Posten in Washington von 2018 bis 2023, womit Emily Haber die erste Amtszeit von US-Präsident Donald Trump ganz unmittelbar miterlebte. Aber Frau Haber war unter anderem auch von deutscher Seite an den Verhandlungen für das iranische Atomprogramm beteiligt. Sie war Staatssekretärin im Bundesinnenministerium und im Auswärtigen Amt und war übrigens auch um die Jahrtausendwende an der deutschen Botschaft in Moskau. Also ein extrem breites Spektrum, das die promovierte Historikerin da abdeckt. Zunächst aber wollte ich vor allem ihr US-Wissen anzapfen und habe sie deshalb gefragt, Frau Haber, wenn Sie sich dieses erste Trump-Jahr ansehen, also diese Anfangsphase seiner zweiten Amtszeit mit den Ansprüchen auf Grönland, mit immer neuen Drohungen gegen Europa, auch in Sachen Zölle, mit der Intervention in Venezuela, ist diese zweite Amtszeit deutlich verheerender für die Weltpolitik als seine erste, die Sie ja ganz unmittelbar miterlebt haben?
Ja, das würde ich so sehen. Nicht nur sind die Leute viel, viel besser vorbereitet, das waren sie das erste Mal nicht. Das Personal ist ja über Jahre auf politische Loyalität hin überprüft worden. Und der Präsident hat jetzt nur noch Loyalisten um sich, die nicht die Stimme im Widerspruch gegen ihn erheben. Und hinzu kommt, dass sich das kulturelle Klima, das politische Klima im Land in den 8 Jahren, die zwischen beiden Wahlen lagen, 2016 und 2024, massiv verschärft hat. Und das sieht man heute.
Das heißt, Donald Trump ein wenig umgeben von Ja-Sagern. Sie sagen, da gibt es wenig Korrektiv. Wie geht man dann mit so einem Präsidenten um? Zeigt man da eher klare Kante, so wie das die Europäer ja in letzter Zeit in Sachen Grönland mal hinbekommen haben? Oder macht da auch NATO-Chef Mark Rutte viel richtig, wenn er vor allem Verständnis bekundet und auch sehr viel schmeichelt? Wie würden Sie sagen, wie sollte man sich da eigentlich verhalten gegenüber Trump?
Sie formulieren das als eine Frage des politischen Stils, also eine sehr binäre Frage, entweder harte Kante oder nennen wir es Anbiederung. Ich glaube, es hilft, wenn man einen Schritt zurücknimmt und sich überlegt, welche Optionen in einer solchen Situation gegeben sind. Sie können entweder akkommodieren. Da ist die Kernlogik, dass sie Stabilität erhalten wollen, keine Risiken eingehen wollen, aus Sicherheitsgründen. Sie können, was die Engländer Hedging nennen, also zweigleisig fahren. Das bedeutet einerseits strategischer Allianzerhalt bei gleichzeitiger Anbahnung von zusätzlichen Partnerschaften, Koalitionen, Bündnissen. Die Logik ist da, dass sie Risiko streuen und mindern. Oder sie können diversifizieren. Und das bedeutet ein massiver und konsequenter Abbau von Abhängigkeiten, um Verwundbarkeiten zu reduzieren. Und ich glaube, dass wenn Sie auf die NATO, auf EU-Mitgliedstaaten und auf die Europäische Union insgesamt schauen, dass alle drei Strategien verwandt worden sind. Der NATO-Generalsekretär hat akkommodiert, die Mitgliedstaaten mit ihrer Reaktion auf die Grönland-Ankündigung und Grönland-Drohungen sowohl zweigleisige Strategien benutzt als auch diversifiziert. Und die Europäische Union hat mit ihren Partnerschaften Mercosur-Abkommen, dem Indien-Abkommen, deutlich auf Diversifizierung, das heißt Verminderung der Verwundbarkeiten gesetzt. Ich glaube, alles drei ist nötig.
Genau, also Sie würden sagen, eine Mischung aus verschiedenen Strategien wäre dann die richtige.
Ja.
Und können Sie noch mal beschreiben, wie Sie damals in Ihrer Zeit in Washington umgegangen sind mit der ersten Trump-Administration? Und lässt sich das übertragen auf die heutige Situation? Also kann man da Ratschläge von ableiten?
Es lässt sich nicht wirklich übertragen. Der Modus operandi war damals ganz anders. Damals war es so, dass der Präsident beispielsweise eine öffentliche Ankündigung über Twitter kommunizierte und dann erst begannen die Interagency-Prozesse und es wurde sehr häufig eingefangen, was der Präsident verkündet hatte. Das ist jetzt anders. Der Präsident macht jetzt eine Ansage und alle sind bestrebt, unmittelbar umzusetzen. Das heißt, sie können viel weniger beeinflussen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Hinzu kommt, dass der Politikstil auch so anders geworden ist. Ich habe es ja erwähnt, sich nur noch mit Loyalisten umgeben. Und Politik wird heute sehr, sehr stark personalisiert, völlig zugeschnitten auf ihn. Er ist auch nicht umgeben von Experten oder Beratern, die die Wurzeln eines Konfliktes kennen. Auch da macht es die Dinge sehr viel schwieriger, wenn sie Einfluss nehmen wollen. Der Stil ist fast, ich finde, höfisch und sehr geprägt von einer Geschäftsabschlussmentalität, die durch den Präsidenten selber bestimmt wird.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie erklären Sie sich denn, dass Trump sich so verhält, wie er sich verhält und auch diese Verachtung ja fast gegenüber den Europäern hat, Verachtung gegenüber Verbündeten, Verachtung auch gegenüber einer regelbasierten Ordnung? Ist das Ideologie, ist das seine Immobilienvergangenheit oder wo kommt das her?
Das kommt aus einer Grundeinstellung, die jetzt die gegenwärtige Amtszeit kennzeichnet, nämlich einem Machtmaximalismus, wo immer es möglich ist und so weit, wie es möglich ist. Und dieser Machtmaximalismus findet seine Grenzen dort oder wird bestimmt geprägt durch vier Faktoren. Erstens, wie wichtig ist Amerika für das betreffende Land? Zweitens, wie verwundbar ist das betreffende Land? Drittens, welche Möglichkeiten, Angebote oder Konzessionen kann das betreffende Land Amerika machen oder auch dem Präsidenten selber gegenüber machen? Und viertens, wie stark ist das betreffende Land in der Lage, sich zu wehren und auf Eskalation entsprechend zu antworten? Das bestimmt den Machtmaximalismus, wo immer möglich und so weit wie möglich.
Das heißt, man ist umso verwundbarer, je schwächer man ist.
Das ist ein sehr richtiger Gedanke. Das ist ein weiterer roter Faden. Dort, wo Verpflichtungen gegeben sind, sicherheitspolitische oder wirtschaftliche oder andere politische Verflechtungen, da lässt sich die amerikanische asymmetrische Macht hebeln. Und zwar manchmal für kurzfristige Vorteile, für kurzfristige Ziele. Das kann Amerika gegenüber einem gleichwertigen geopolitischen Akteur wie China nicht machen. Das war ja sichtbar in der Eskalation des amerikanisch-chinesischen Handelsstreites, wo Amerika auf die chinesische Eskalation hin reagieren musste. China war in der Lage und war bereit, Amerika enorme Kosten aufzunötigen, auch der Welt enorme Kosten aufzunötigen und wäre in der Lage gewesen, die Kosten und den Preis dafür durchzuhalten. Gegenüber China hat es also diesen Vorteil nicht, aber gegenüber Schwächeren, gegenüber Partnern und gegenüber Verbündeten kann Amerika Verflechtungen und Abhängigkeiten politisch kapitalisieren.
Daraus folgt ja dann logisch für Europa, dass es eigentlich machtpolitisch so kräftig wie möglich werden muss, oder?
Daraus folgt für Europa, dass es so einig, so kohärent wie möglich agieren muss und dass es in der Lage sein muss, Entscheidungen und Macht zu poolen, ja.
Gibt es denn irgendwie auch Hoffnung vom nordamerikanischen Kontinent selbst? Es gab ja auch zum Beispiel in Reihen der Republikaner Kongressabgeordnete, die da aufbegehrt haben und die gesagt haben, in der Grönlandfrage und im Umgang mit der NATO geht Trump da einen Schritt zu weit. Hegen Sie da irgendwie Hoffnung, dass von da aus auch eine Anti-Bewegung noch die auch weiter mit den Europäern irgendwie stark zusammenarbeiten will, entsteht?
Es ist richtig, dass in Sachen Grönland sehr viel Unbehaglichkeit auch bei republikanischen Abgeordneten im Kongress gab. Das ist vielleicht politisch nicht so hoch gehängt worden, aber es war da und gehörte zu den Faktoren, die den Präsidenten veranlasst haben, eine Kehrtwende vorzunehmen. Dazu gehörte allerdings auch die Reaktion der Märkte und sicher auch die Reaktion der Europäischen Union. Aber man kann auch beobachten, beispielsweise im Falle Venezuelas, dass der Präsident nicht nur auf Stimmungen reagiert, sondern diese Stimmungen auch prägt. Da waren nämlich auch eine Mehrheit von befragten Republikanern gegen eine militärische Aktion. 47% nur waren dafür, der befragten Republikaner. Nach der Aktion waren über 70% der Amerikaner positiv über die Aktion. Also diesen Faktor müssen Sie auch im Blick haben. Der Präsident reagiert nicht nur, er prägt auch Stimmungen. Unabhängig davon gibt es eine Reihe von Politikfeldern, wo Sie die tendenzielle Unbehaglichkeit der Republikanischen Partei gegenüber der Strategie wahrnehmen können. Das ist sicher bei China der Fall, sicher auch in gewissem Grade bei Russland. Aber noch scheint der Präsident darauf rechnen zu können, dass er seine Politik durchführen kann, ohne Widerstand und öffentlichen Widerstand der GOP, also der Republikanischen Partei, befürchten zu müssen.
Lassen Sie uns über Russland gleich noch ein wenig reden. Jetzt steht ja aktuell im Moment jedenfalls mal weniger Grönland im Fokus als vielmehr der Iran. Donald Trump hatte die Truppenpräsenz, die amerikanische in der Region extrem verstärkt, hatte auch den Demonstrierenden im Mullah-Staat Hilfe zugesagt. Jetzt führt diese Drohkulisse möglicherweise dazu, sage ich mal vorsichtig, dass verhandelt wird. Jedenfalls hat an diesem Montag der iranische Präsident Pezeshkian angeordnet, dass mit den USA über das iranische Atomprogramm verhandelt werden soll. Kann man schon sagen, das bedeutet, diese Drohkulisse hat gewirkt aus Ihrer Sicht?
Diese Ansage wäre sicherlich nicht gemacht worden ohne die Drohkulisse. Umgekehrt erinnere ich mich, dass bei dem letzten Angriff auf die Nuklearanlage es auch Gespräche fast gleichzeitig gegeben hatte, die den Angriff auf die Nuklearanlage nicht verhindert haben. Es ist sehr, sehr früh, jetzt zu extrapolieren, wie die Dinge weitergehen.
Sie kennen ja die Atomverhandlungen mit dem Iran sehr, sehr gut. Sie waren selbst deutsche Verhandlungsführerin, als über das damals ja federführend von der EU ausgehandelte Atomabkommen gesprochen wurde, das sogenannte JCPOA. Einfach wird es, selbst wenn verhandelt wird, ja vermutlich nicht mit dem Iran, oder?
Ganz sicher nicht. Und die damaligen Nuklearverhandlungen haben versucht, ein Netz von Sicherheiten zu schaffen, die die militärische Nutzung des Programms verhindern sollten. Und gleichzeitig Überprüfungsmodelle und Überprüfungsmöglichkeiten sicherstellten. Der Präsident tritt jetzt damit an, dass das Programm beendet werden soll. Also er tritt an mit einer Maximalforderung.
Okay, das heißt, das könnten sehr interessante Verhandlungen werden. Denn es war ja damals Donald Trump, der nach der Unterzeichnung dieses Abkommens, dass die EU, dass europäische Mitgliedstaaten, darunter auch Deutschland und auch die USA ja mitverhandelt hatten. Es war Donald Trump, der das damals dann sozusagen in den Papierkorb befördert hatte. Jetzt scheinen die Europäer so ein bisschen außen vor zu sein. Macht Ihnen das Sorge in irgendeiner Form?
Also ich würde sagen, mir macht noch mehr Sorge, dass die Europäische Union bzw. europäische Mitgliedstaaten nicht mit am Tisch sitzen, wenn über die Kriegsbeendigung zwischen Russland und der Ukraine gesprochen wird. Aus unserer Sicht, soweit das Atomabkommen betroffen war, saßen wir mit am Tisch. Wir hatten ein tragfähiges Abkommen. Die Bedingungen, die damals ausgehandelt worden sind, sind jetzt in der Sache überholt, weil die Zeit darüber hinweggegangen ist. Also sind wir in einer vollkommen, in Bezug auf den Iran, in einer vollkommen neuen Lage.
Und die EU hat ja mittlerweile auch die iranischen Revolutionsgarden auf die Terrorliste gesetzt. Dann schauen wir doch nochmal Richtung Ukraine und Russland und die von Ihnen angesprochenen Verhandlungen. Wie blicken Sie insgesamt so auf den Umgang der Trump-Regierung und insbesondere auch des Präsidenten persönlich mit Russlands Machthaber Putin? Trump scheint Putin ja oft weniger hart anzupacken als zum Beispiel den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Haben Sie dafür eine Erklärung eigentlich?
Der amerikanische Präsident hält die Gleichheit von Staaten in globalen Kontexten für eine Illusion. Er sagt sehr deutlich, dass die letzten 30 Jahre, in denen Amerika versucht hat, durch internationale Strukturen, durch internationales Recht, durch Governance-Systeme Konflikte einzuhegen oder zu verhindern oder zu managen, Amerika eingeschränkt habe. Eingeschränkt habe, weil es Amerika darin gehindert habe, seine Interessen zu verfolgen und seine Macht maximal möglich auszuspielen. Und ich glaube, das sind Punkte oder Sichtweisen, die vermutlich der russische Präsident teilen würde. Das heißt nicht ideologische Nähe, sondern es heißt eine Neigung, Macht vor Recht zu priorisieren und in amerikanischer Macht vor allen Dingen Stärke und asymmetrische Vorteile zu sehen.
Das heißt, da treffen dann die Interessen Putins und Trumps aufeinander und laufen ineinander. Das ist tatsächlich so, ja?
Dass Macht Priorität vor Recht habe, und dass es zu der Realität der internationalen Landschaft gehöre, dass Stärkere in ihrem eigenen Orbit die Bedingungen setzen. In diesem Punkt dürften beide vermutlich ähnliche Anschauungen haben.
Wie bewerten Sie dann das, was die US-Regierung an Anstrengungen unternimmt, um tatsächlich Frieden oder zunächst mal einen Waffenstillstand in der Ukraine zu erreichen? Haben Sie da irgendwie Hoffnung? Es soll ja an diesem Mittwoch in Abu Dhabi weiter verhandelt werden zwischen Russland und der Ukraine. Oder sind Sie doch sehr skeptisch, dass Putin wirklich und ernsthaft verhandeln will?
Es war durchgängig Putins Ziel oder Putins Auffassung, dass Russland keine Großmacht sein könne ohne eine strukturell abhängige Ukraine. Und ich glaube, dass sich daran nichts geändert hat. Hinzu kommt, dass in der gegenwärtigen Situation die Ukraine ein erhebliches Manpower-Problem hat, Nachschubprobleme, dass das ganze Land friert, dass die Angriffe auch auf die Stromnetze wieder aufgenommen worden sind. Die übrigen Angriffe sind ja überhaupt nicht gestoppt worden. Und das hat alles natürlich Folgen für die Moral in der Ukraine. Es ist eine sehr schwierige Ausgangslage folglich für Kiew. Russland scheint auch davon zu profitieren, dass die Amerikaner in dieser Auseinandersetzung eher die stärkere Seite unterstützen oder ihr jedenfalls eine Priorität geben und Druck für eine Kriegsbeendigung eher auf die Ukraine ausüben. Wenn Sie beides in den Kontext setzen, dann führt es dazu, dass vermutlich die russische Seite zu dem Ergebnis kommt, dass sie den Krieg länger aushalten kann, dass sie folglich Interessen stärker durchsetzen kann, wenn es jetzt zu einer Kriegsbeendigung kommt, und dass sie, um Großmacht sein zu können, nur mit einer strukturell abhängigen Ukraine in den wesentlichen offenen Fragen, nämlich der Territorialfrage und der Sicherheitsgarantie einschließlich Sicherheitskräften in der Ukraine, die besseren Karten haben.
Das heißt, auch aus Ihrer Sicht scheint Putin weiter in dem Glauben zu sein, dass er diesen Krieg womöglich militärisch gewinnen kann. Haben Sie denn dann irgendwie Hoffnung, dass es am Verhandlungstisch ein Ergebnis geben kann? Weil das ja auch immer wieder heißt, offen sei eigentlich nur noch die Territorialfrage. Gleichzeitig hat ja.
Und die Sicherheitsfrage.
Und die Sicherheitsfrage, das heißt NATO-Mitgliedschaft oder welche Sicherheitsgarantien bekommt die Ukraine. Aber gleichzeitig hat ja der Kreml eigentlich auch wenig Abstriche gemacht an seinen ursprünglichen Kriegszielen, wo ja immer enthalten war, zum Beispiel auch keine westlichen Truppen in der Ukraine oder ein Zurückdrängen der NATO in Europa. Also wie hoffnungsvoll sind Sie, dass es da irgendwie zu einem Abschluss kommen kann?
Es wird alles davon abhängen, wie stark die Amerikaner bereit sein werden, ihr Gewicht in die Waagschale zu werfen, um die Asymmetrie zwischen Russland und der Ukraine auszutarieren.
Das heißt, man müsste mehr Druck machen, auf Deutsch gesagt, auf Russland?
Es bedarf erheblichen Druckes auf Russland, um von dem Kriegsziel abzurücken, Bedingungen zu schaffen, die eine strukturell abhängige Ukraine garantieren. Und strukturell abhängig, da spielen die Aspekte hinein. Sicherheitspräsenz in der Ukraine, sei es von EU-Mitgliedstaaten, sei es eine andere Coalition of the Willing. Und dazu gehört auch die Frage der Anbindung der Territorien. Das sind die Kernfragen. Sie sind beide offen und sie sind beide verknüpft mit dem Grundanspruch der russischen Seite, eine strukturell abhängige Ukraine zu haben, in der die Europäer oder andere keinen droit de regard haben, keine Mitspracherechte oder keinen politischen Einfluss.
Damit schlagen Sie zum Schluss unseres Gesprächs gerade nochmal den Bogen zu Europa. Sie hatten schon gesagt, dass Ihnen das Sorge macht, dass Europa gerade in diesen Verhandlungen zu so einer Art ohnmächtiger Zuschauer degradiert werden könnte. Die Gefahr ist nicht gebannt aus Ihrer Sicht?
Also es ist so, dass die Unterstützung der Ukraine derzeit auf den europäischen Schultern liegt. Ganz sicher nicht auf den amerikanischen. Es ist so, dass der Löwenanteil der Unterstützung, der sonstigen Unterstützung, zum Beispiel durch Sanktionen gegen Russland, ebenfalls von der Europäischen Union bestritten wird. Die finanzielle Unterstützung, die militärische Unterstützung mit Waffen. Wir sind ferner weitaus stärker betroffen als die Vereinigten Staaten durch unsere Geografie, was die Gefährdung durch Russland angeht. Und da gibt es doch eine erhebliche Kluft zwischen diesem Befund und unserer Beteiligung an Fragen, die die Kriegsbeendigung in der Ukraine mit erheblichen Folgen für den europäischen Kontinent betreffen.
Damit sind wir bei der europäischen Sicherheit auch nochmal. Es ist ja relativ eindeutig, dass Trump und sein Team die Europäer mittlerweile mehr als Rivalen denn als Partner betrachtet. Wir haben die nationale Sicherheitsstrategie der USA vorliegen. Wir haben eine neue Verteidigungsstrategie, der zufolge die USA ihr Engagement in Europa zurückfahren will. Ist denn jetzt mal auf die NATO blickend aus Ihrer Sicht da auch so viel Schaden jetzt schon angerichtet worden, auch in Sachen Grönland, dass dieses Bündnis überhaupt noch in der Form existiert, wie es existieren sollte? Oder hat die NATO bereits zu großen Schaden auch genommen?
Nein, das hat sie nicht. Sie ist im Gegenteil nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine mit etlichen Entscheidungen sehr viel stärker geworden, als das in der Vergangenheit der Fall war. Das können Sie an vielen Faktoren festmachen. Der NATO-Erweiterung durch Finnland und Schweden, die Verteidigungsanstrengungen, die erheblich vergrößerte Verteidigungsanstrengungen von NATO-Mitgliedstaaten. Als NATO insgesamt hat das Bündnis immer konsistent und stark agiert. Und es hat eine große Rolle gespielt für das russische Risikokalkül. Aber es bleibt natürlich die Frage, was es in der Perspektive für die NATO bedeutet, wenn Amerika die amerikanische Sicherheitsgarantie und die amerikanische Rolle in der NATO verknüpft mit, wie im Falle Grönlands, Territorialfragen oder verknüpft mit, wie es in einem der frühesten Ukraine-Papieren, das aus russischer und amerikanischer Feder stammte, hieß, finanzielle Kompensation für Sicherheitsinteressen. Wenn auf diese Art und Weise Sicherheit merkantilisiert wird, wenn auf diese Art und Weise ein Bündnis nicht mehr in einer gemeinsamen Bedrohungsanalyse oder in gemeinsamen Werten verortet wird, hat das natürlich auch Folgen, wie das Bündnis von außen betrachtet wird, darunter von Moskau aus.
Das heißt, Ihre Diagnose wäre, die NATO existiert noch. Klar, sie ist größer geworden mit Schweden und Finnland als neuen Mitgliedern. Aber gleichzeitig, wenn der US-Präsident es immer wieder in Frage gestellt, ob er seine Bündnispartner wirklich verteidigen würde oder jetzt auch, wie Sie sagen, das merkantilisiert, also Gegenleistungen dafür haben will, dass er seinen Schutz anbietet, ist das nicht doch eine große Gefahr in die Zukunft blickend für das Bündnis?
Es bedeutet eine Vergrößerung der Ungewissheiten über die Zuverlässigkeit und Belastbarkeit von Sicherheitszusagen. Das mag stimmen. Aber noch einmal, als Bündnis insgesamt hat die NATO in den letzten Jahren eher dazu gewonnen.
Gut, dann noch zum Schluss die Frage angesichts all dessen. Was würden Sie Europa jetzt als erfahrene Diplomatin raten? Wie soll es sich verhalten, sowohl im Umgang mit der Trump-Regierung in den USA als auch was das eigene Sicherheitsbedürfnis oder die eigene auch militärische Souveränität, wie es immer heißt, angeht?
Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass in solchen schwierigen Situationen eine Mehrfachstrategie erforderlich ist. Und in diesem Fall würde ich das so formulieren. Es bleibt eine Tatsache, dass Europa seine Interessen besser verfolgen kann mit Amerika an der Seite als ohne Amerika oder gegen Amerika. Und das gilt auch dann, wenn der Vorrat an Gemeinsamkeiten oder an gemeinsamen Werten sich verringert. Das bedeutet nicht, dass das unbegrenzt gelten kann. Im Falle Grönlands, also einer Frage von territorialer Integrität und im Kontext von Drohungen, militärischen Drohungen gegen diese territoriale Integrität, war eine Grenze überschritten. Da wären die Kosten eines Nichthandelns höher geworden als die Kosten einer Antwort auf Eskalation. Und es wäre sehr genau auch in Russland gelesen worden und auch anderswo in China. Die hätten ihre Schlussfolgerung auf die eigene Eskalationsdominanz gezogen, wenn Europa nicht in der Lage gewesen wäre, in einer so zentralen Frage tatsächlich die Risiken und die Kosten einer Antwort auf Eskalation auf sich zu nehmen. Und deswegen müssen wir zusätzlich zu dem Punkt, so viel Kooperation wie möglich erhalten mit Amerika, auch eine Strategie verfolgen, die diversifiziert, die neue Partnerschaften entwickelt und verstärkt, die auf unsere eigene Resilienz setzt, die unsere Abschreckungsfähigkeit vergrößert und die dafür sorgt, dass wir mit multiplen Koalitionen in unterschiedlichen Fragen uns gegen solche Entwicklungen immunisieren.
Frau Haber, haben Sie vielen Dank für das ausführliche Gespräch.
Gern geschehen.
Und das war es für heute mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Kai Küstner
und Rebecca Barth.
Zum Schluss werfen wir noch einen kleinen Blick zur Seite, und zwar nach Afghanistan. Es ist ein Thema, das mich auch persönlich jahrelang beschäftigt hat. Ich habe mehrere Jahre über den Krieg dort berichtet. Die Taliban setzten damals, wie muss man auch sagen, heute auf Gewalt und Terror. Deutsche Soldaten kämpften noch vor wenigen Jahren gegen sie. Deutschland erkennt ihre Regierung bislang nicht an. Und trotzdem sind inzwischen Taliban-Diplomaten in Deutschland. Genau darum geht es im aktuellen Podcast Die Entscheidung. Host Christine Auerbach und ARD-Afghanistan-Korrespondent Peter Hornung sprechen mit Insidern über das Vorgehen der Bundesregierung und die Folgen für Deutschland.
Hallo, ich bin Christine Auerbach, Host vom Podcast Die Entscheidung. Bei uns geht es jeden Monat um eine politische Entscheidung und ihre Folgen. In der neuen Staffel geht es um Deutschland, die Taliban und um einen heiklen Deal. Das ist passiert. Die Taliban sind Terroristen. Deutschland erkennt die Taliban als Regierung Afghanistans nicht an. Und trotzdem sind jetzt Taliban als Diplomaten in Deutschland. Die Bundesregierung hat ihnen die Tür aufgemacht. Wie kann das sein? Was bekommt Deutschland dafür? Und ist das diesen Preis wert? Die ganze Geschichte gibt es im Podcast Die Entscheidung. Und den gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. ARD